Getränk dazu, fragt die Frau hinter der Burger King-Kasse, dem Counter. Nein, danke, sagt der Kunde. Und als er mit seinem Tablett an dem Regalwagen für die Tablettrückgabe vorbeikommt, sehe ich auch warum. Blitzschnell prüft er nämlich mit der linken Hand, in welchen der dort abgestellten Cola-Bechern noch was drin ist. Er platziert 3, 4, 5 davon auf sein Tablett, setzt sich an einen Tisch, schüttet die Restebecher ineinander und trinkt. Mein erster Gedanke, ne? Das ist ja nun die Speichelzusammenfassung eines ganzen Tages, die der da sich zum Cocktail zusammengegossen hat. Mein zweiter Gedanke, schämt er sich nicht? Mein dritter Gedanke, gibt es tatsächlich solche erschreckende Armut in Stuttgart? Oder ist er nur erschreckend schwäbisch? Also, ne? Mir wellet. Kannst du es mir ein bisschen heller machen? Ein bisschen weniger Bass, Andreas, danke schön. Mir wellet nichts verkommen lassen, gell? Mein vierter Gedanke: Als Christ sollte ich jetzt rübergehen und ihm eine frische Cola spendieren. Wäre das nicht das Wichtige? Mein fünfter Gedanke: Dann merkt er, dass ich ihn beobachtet habe und für bedürftig halte. Und vielleicht schämt er sich dafür viel mehr. Erinner dich, du warst ein kleines Mädchen von 8 oder 10 Jahren, hattest ein Loch mit Laufmasche im linken Strumpfbein und die Rotznase lief und dann kullerte auch noch dein fettiges Brötchen aus der ungeschickt geöffneten Tupperdose auf den Boden des Klassenzimmers und die Lehrerin sagte, schämst du dich denn gar nicht? Was für eine blöde Frage. Natürlich schämtest du dich. Erinner dich, du warst ein pickelgesichtiger 14-Jähriger mit Stimmbruch in der Kehle und Flaumhaar um die Lippen. Und dein schon 16-jähriger Freund sagte, hier, fahr mal eine Runde und bot dir sein Moped an. Die Jungs zogen die Augenbrauen hoch, die Mädchen kicherten leise, du stiegst auf. Aber als du den ersten Gang arretieren wolltest, verlorst du das Gleichgewicht. Und Mann und Moped kippten in den Dreck, noch bevor ein Meter gefahren war. Du solltest dich was schämen, knurrte dein Freund. Was für eine blöde Aufforderung. Das tatest du längst. Was hätte diesen Kindern geholfen, statt vorwurfsvoller Fragen oder moralinsaurer Aufforderungen? Solidarisches Schweigen oder schweigsame Solidarität. Rot werden mit Schweißausbrüchen kann niemand verhindern. Es sind körperliche Symptome eines unserer komplexesten Gefühle, nämlich Scham. Komplex deshalb, weil es ein Affekt ist, der nur durch Beziehung entsteht. Genauer, nur durch den Wert, den eine Beziehung für mich hat. Angst kann ich empfinden vor einem Gewitter, vor einer Spinne, vor einem steilen Berghang bei Glatteis. Wut kann ich empfinden bei der Parkplatzsuche oder bei einem defekten Küchengerät. Ekel kann ich empfinden bei Gestank oder faulen Lebensmitteln. Neid kann ich empfinden bei Gegenständen, die ich nicht habe. Scham wird nie von Dingen ausgelöst, wird auch selten von sachlichen Gegebenheiten ausgelöst, sondern fast immer von Personen ausgelöst. Scham braucht mindestens zwei. Einen, der beschämt, im negativen Sinne beschämt, und einen, der sich schämt. Je höher die beschämende Person in meinem Ansehen steht, je wichtiger mir also ist, was sie von mir denkt und hält, umso schmerzlicher empfinde ich die Scham. Umso heftiger schäme ich mich. Die Lehrerin, vor der das kleine ungeschickte Mädchen mit dem Loch im Strumpf gut dastehen wollte, der ältere Freund, dessen vertrauensvolle Großzügigkeit, mir sein Moped auszuleihen, ich nicht enttäuschen wollte. Ich erinnere mich. Ach, wie interessant, strahlte mich die gut aussehende Gastgeberin über ihr erhobenes Weinglas hinweg an. Beim Fernsehen arbeiten Sie? Ach, da kennen Sie sicherlich viele Sportler, nicht? Und all diese Schauspieler und kennen Sie die Politiker alle persönlich? Für welche Abteilung arbeiten Sie denn?
Für die Abteilung Religion und Gesellschaft, die Kirchenredaktion.
Da stellte sie ihr Weinglas zunächst wieder ab. Und in ihren Augen war irgendwas ausgeknipst. Und dann sagte sie, ach so. Und nach einer Weile nochmal, ach so. Ich schämte mich meines bescheidenen Berufes trotzdem nicht, weil ich ja wusste, morgen Vormittag bist du wieder weg. Also, sie wird dich vergessen, ich werde sie vergessen. Watch else. Das Beziehungsgefälle zwischen ihrer Bedeutung für mich und meinem Ansehen bei ihr war nicht steil genug, um wirklich Scham zu erzeugen. Aber warst du schon mal bei einer Wohnungsbesichtigung mehrerer Mietbewerberinnen und Bewerber? Wer von euch schon mal eine Wohnung gesucht hat und dann dieses Demütigungsritual samstags, 50 Leute stehen im Treppenhaus und alle wissen, der Vermieter wird denjenigen nehmen, den er am sympathischsten findet oder den mit dem angesehensten Beruf. Und was machen Sie beruflich, fragt der Vermieter. Ich bin in der chemischen Forschung tätig, sagt der Bewerber. Dabei fährt er Urinproben von einem Labor zum anderen. Ne? Also, Angeberei ist natürlich eine verständliche, und da sollten wir auch barmherzig sein, Kompensation der Scham, die entsteht, wenn das Beziehungsgefälle steil ist. Scham entsteht an der Divergenz zwischen Innenwahrnehmung und Außenwahrnehmung, wenn das nicht kongruent zu kriegen ist. Scham entsteht, wenn mein Selbstbild und meine gesellschaftliche Außenwahrnehmung nicht deckungsgleich zu kriegen sind. Schamaffekte werden ausgelöst, wenn ich ganz offensichtlich anders wirke, anders wahrgenommen werde, als ich das selber will. Und weil es offensichtlich allen so geht, dass es da eine Divergenz gibt, gibt es regalbretterbreite Ratgeberliteratur, die sagt, mach dein Ding, sei ganz du selbst, scheiß drauf, was die anderen denken. Dieser Ratschlag hat noch nie wirklich funktioniert. Egal von welcher zeitgenössischen, kulturellen oder politischen Strömung er geäußert wurde. Es ist mir nun mal nicht egal, was ihr von mir denkt. Und apropos drauf scheißen, das, wofür ein Kleinkind bis 3 Jahre heftig gelobt wird, das soll es ab 3 Jahren plötzlich schamhaft verstecken. Nur noch hinter verschlossenen Türen hervorbringen und bei Tisch bitte nicht detailliert erläutern. Ich staune immer, wie schnell Kinder das umgeschaltet kriegen. Das, was gestern richtig war, heute falsch sein soll, also übertragen wir es, selbst wenn mir die Anpassung an gesellschaftliche Konventionen, das Erlernen von Sitten und Gebräuchen, Benimmregeln und Anstandsformen paradox erscheinen. Selbst wenn mir die Anpassung an gesellschaftliche Konventionen paradox erscheint oder unnötig erscheint, ich brauche nun mal die Anerkennung wie die Luft zum Atmen. Ich brauche Ansehen bei euch wie Wasser bei Durst. Ich brauche Achtung und Respekt wie es täglich Brot. Also habe ich die Erwartung der anderen, zuerst natürlich der Eltern und Geschwister, dann die meiner Freunde, dann die der Gesellschaft insgesamt. Also habe ich die Erwartungen der anderen so sehr und so erfolgreich verinnerlicht, dass sie zu meinen eigenen Erwartungen geworden sind, dass sie zu Erwartungen an mich selbst geworden sind.
Und da wird es jetzt knifflig. Und da können wir gleich diskutieren nach meinen drei Referatsteilen von Musik unterbrochen. Welche Erwartungen der Gesellschaft treiben mir die Schamröte ins Gesicht, wenn ich sie nicht erfülle, obwohl es eigentlich gar nicht meine eigenen Erwartungen wären? Wie kriege ich das getrennt? Welche Beauftragungen meiner Eltern erfülle ich auch im zarten Alter von 50 plus immer noch, obwohl ich mir doch mal vorgenommen hatte, mich von diesen Beauftragungen zu lösen? Also von welchen Erwartungen könnte ich mich trennen? Oder anders gefragt, habe ich genug Kompensation, um Ansehensverluste auszugleichen, die unweigerlich damit verbunden sind? Wie trenne ich Äußere von eigenen Forderungen? Seelsorgerinnen und Seelsorger, Therapeuten trennen mir bei dieser Mülltrennung, das ist löblich und segensreich. Und wenn sie mir darüber hinaus auch noch helfen, innerhalb meines Selbstbildes berechtigte von unberechtigten Erwartungen zu trennen. Bravo. Bravo, ein dreifach hoch der Schuldreduzierung, nichts dagegen. Nur auch der seelisch gesundeste, auch der selbstbewussteste Mensch weiß von Situationen zu berichten, in denen, Achtung, Umgangssprache, ich im Boden hätte versinken können. Ich wünschte, die Erde möge sich auftun. Sich in Grund und Boden schämen, benennt ja den Wunsch zu verschwinden. Nicht da gewesen zu sein, nicht zu sein. Achtung, der Wunsch, nicht da gewesen, nicht dabei gewesen zu sein, Fremdschämen auch, nicht zu sein, mich zu vernichten, kann im Extremfall tatsächlich zum Wunsch nach Selbstvernichtung gehen. Aus Scham, Selbstmorde aus Scham, Japan, der asiatische Raum, afrikanische Völker, so weit hergeholt ist das nicht. Übrigens auch dann, wenn ich mich ganz alleine schäme und gar keine physisch anwesende Person zuschaut. Das widerspricht übrigens nicht der These, dass Scham ein Beziehungsaffekt ist. Es schaut nämlich immer jemand zu. Die dazu gedachte Gesellschaft schaut zu. Wenn definitiv niemand zuschaut, schaut die von mir selbst verinnerlichte, hinzugedachte Gesellschaft zu. Von dieser Gesellschaft behaupten ja Traditionalisten, politisch Konservative, vor allem aber katholische und evangelikale Publizisten gern, sie sei eine schamlose Gesellschaft. Leider ist damit weniger oder seltener die Gier der Banker und ihre Verachtung der Armen gemeint, das finde ich schamlos. Es ist auch selten die Verachtung und Unmenschlichkeit von Bürokraten gegenüber Flüchtlingen gemeint, sondern wenn fromme Leute öffentlich die Schamlosigkeit der Gesellschaft anprangern, sind meistens die Busenblätter am Zeitungskiosk gemeint. Die kann man in der Tat würdelos finden oder sittenlos oder geschmacklos. Schamlos im Wortsinn aber wäre eine Gesellschaft, die niemanden mehr beschämt, die bei niemandem mehr Schamaffekte auslöst. Schamlos im Wortsinn wäre doch eine Gesellschaft, in der sich niemand mehr schämen muss, in der Konventionsbrüche nicht mit Hohngelächter und Unvermögen nicht mit sofortiger Ausgrenzung bestraft würden. Sind wir, ist unsere Alltagskultur denn in diesem befreienden Sinne schamlos? Natürlich nicht. Im Gegenteil. Die Demütigungspotenziale, die Möglichkeiten, andere zu demütigen und zu beschämen, haben sich multipliziert. Und das hat ganz wenig mit veränderter Sexualmoral zu tun, aber ganz viel mit der erstens Auflösung der Ständegesellschaft und ihren festgefügten sozialen Milieus und zweitens mit der technischen Entwicklung. 1a also, bis vor 50 Jahren etwa war völlig klar in der Generation eurer Eltern oder Großeltern, im Großen und Groben war klar, was sich für unser Eins schickt. Mit unser Eins war die Zugehörigkeit entweder zu den einfachen kleinen Leuten gemeint, wir die einfachen kleinen Leute, also Arbeiter, Bauern, Dienstleistungs- und Handwerksberufe, oder zum Mittelstand aus leitenden Angestellten, Beamten und Kleinunternehmern und schließlich die feinen Leute, die bessere Leute, die Oberschicht, also die Studierten oder am besten Promovierten, Ärzte, Juristen, Großunternehmer und ganz wichtig und stilbildend Adligen. Unser Wort höflich heißt, sich wie bei Hofe benehmen können. Mit was sich schickt, war auch ganz klar gemeint, ich sag's mal am Beispiel, Arbeiter trinken Bier aus der Bügelflasche, Angestellte Pilz aus dem Glas, Adlige trinken Sekt aus Kristallgläsern. Klar? In Ulla Hahns zwei sehr empfehlenswerten Romanen, Das verborgene Wort und Aufbruch, erzählt sie, wie das Nachkriegswirtschaftswunder der 50er und 60er Jahre zwar den Geblütsadel durch den Geldadel ersetzte, keineswegs aber jene Standesgrenzen beseitigte, die von Stil und Benimm markiert waren, von Beschämungs- und Demütigungspotenzialen. Immer wenn von Stil, Benimm und Anstand die Rede ist, heißt Subtext Beschämungs- und Demütigungspotenziale. Als die arme, ich erzählende Arbeitertochter von ihrem reichen Freund im Mercedes besucht wird, da staunt sie, warum die Mutti zum ersten Mal Untertassen zum Kaffeetrinken deckt. Das war sonst in der Familie nicht üblich. Also, Kinokomödien sind dann erfolgreich und viele davon leben davon, dass Unterschichtfiguren in fremder sozialer Umgebung in jedes Fettnäpfchen tappen und ihre Peinlichkeiten womöglich nicht mal merken. Dann lachen wir. Wir lachen natürlich über den eigentlich Beschämten, der sich aber nicht schämt. Oder wir hoffen, dass er die Sitten der besseren Gesellschaft bald merkt. Ein Riesenerfolg war die Erziehung einer Prostituierten zur vornehmen Lady. Julia Roberts als Pretty Woman. Oder wir bewundern und lieben den erfrischend Unverschämten, weil wir natürlich auch einen diebischen Spaß daran haben, wenn jemand die Konventionen der Oberschicht durcheinander wirbelt. Zuletzt und am erfolgreichsten 2011 ziemlich beste Freunde mit François Cluzet und Omar Sy. Was ist das Sympathische an diesem schwarzen Rollstuhlschieber? Dass er kindlich, unverschämt politische Korrektheit aushebelt und die richtigen Fragen stellt und die richtigen vordergründigen Empfindungen hat. Dass jedermann wusste, was sich für unser Eins schickt, hat bot relative Sicherheit, aber dieser trittsichere Boden ist in der Postmoderne weg. Der junge Berufsanfänger im 21. Jahrhundert muss erst und kann nur durch Versuch und Irrtum herausfinden, was peinlich ist und was nicht. Und dabei sind ihm natürlich dann schon wieder eine Kette von Peinlichkeiten passiert. No Brown After Dark, gehen wir mal von der Mode aus, ne, ist die Moderegel für braune Herrenschuhe am Abend. Krawatte war und ist immer Pflicht bei Bankern, außer am Casual Friday, wo selbst der Chef im Polohemd Konferenzen leitet. Oder, so fragt sich der Berufsanfänger, ist der Schlips generell out und wird nur noch in der Oper und im Spielcasino getroffen. Das sind keine oberflächlichen Fragen, die haben mit Karriere zu tun. Wie tief darf das Dekolleté einer Serviererin im Nobelrestaurant sein, wenn sie sich berufsbedingt weit über den Tisch beugen muss? Kriegt die Frau die Stelle in der Anwaltskanzlei, wenn ihr Steißbein-Tattoo, vulgo Arschgeweih, über der tief sitzenden Jeans und dem knappen T-Shirt jederzeit sichtbar ist? Kriegt sie dann den Job in der Anwaltskanzlei oder nicht? Oder kriegt die Frau den Job im katholischen Kindergarten nicht mit Arschgeweih, aber auch mit Scheidung? Die Mechanismen der Beschämung, die Merkmale der Zugehörigkeit sind variabler geworden, sind damit auch subtiler geworden, schwerer herauszufinden. Und deswegen noch eine Frage für die Diskussion. Ist der Schlachtruf unserer kulturellen Epoche, die wir oft mit Postmoderne bezeichnen, tatsächlich anything goes, wie Wertkonservative und christlich Dauerempörte behaupten? Oder lautet der Schlachtruf der Postmoderne in Wirklichkeit, das geht gar nicht. Also das geht ja nun gar nicht. Befreit hat sich die postmoderne Gesellschaft sicherlich von Konventionen der Benimmbibel-Knigge, nicht aber von sozialen Sortiermechanismen und nicht vom Operationsbesteck der Ausgrenzung, der Beschämungs- und Demütigungspotenziale. In der mittelalterlichen Stadt wurden Diebe oder Ehebrecher zwischen zwei Holzbalken geschraubt, die je eine halbrunde Öffnung für den Kopf und für die Arme hatten. Und an diesem sogenannten Pranger durfte der Delinquent einen Tag lang ausgelacht, beschimpft oder mit faulem Obst beworfen werden. Was dem Delinquenten wesentlich angenehmer vorkam, als gefoltert oder gehängt zu werden. Fernsehen, Radio, Zeitungen und Zeitschriften im 21. Jahrhundert, zusammengefasst die Medien, was immer etwas ungenau ist, sagen wir es trotzdem, die Medien haben aber in unserer Gesellschaft den Pranger, die Folterkammer und den Galgen fusioniert. Unter dem Quoten- und dem Auflagendruck der kommerziellen Konkurrenz wurden eben nicht nur Steuerbetrüger entlarvt, zum Winkel Hoeneß, Alice Schwarzer, Theo Sommer, sondern es werden auch Ruf und Existenz von Menschen vernichtet, deren Fehler und Vergehen entweder noch gar nicht bewiesen und selbst dann diskutabel oder marginal waren. Die Unschuldsvermutung, ein Grundpfeiler unseres Rechtssystems, wird sozusagen von den Medien unterhöhlt. Vorgestern ist Christian Wulff freigesprochen worden und ganz gleich, was man über ihn und seine Qualitäten denkt, dass sich ein deutsches Gericht 4 Monate lang um 700 Euro kümmert, die auf dem Oktoberfest irgendwie verloren gingen. Ja, eine neoliberal-kapitalistische Gesellschaft, in der Banker und Aktienhändler sich sehr schämen würden, wenn sie bei Tisch rülpsen oder furzen müssten, aber überhaupt nicht geschämt haben, die Ersparnisse von Rentnern, Versicherten, Hausbesitzern zu verzocken, die Menschen zu betrügen. Ja, das mag man unmoralisch, sittenlos oder würdelos finden. Schamlos ist es keineswegs, denn Pranger funktionieren nur, wenn es Scham gibt. Und das andere Beispiel, technische Entwicklung. Großkonzerne sparen Arbeitsplätze, indem sie ehemalige Dienstleistungen auf den Kunden abwälzen. Das heißt, die Konzerne sparen bares Geld zu Lasten meiner Freizeit und gaukeln mir vor, das sei doch billiger, einfacher, schneller für mich. Ihr guckt jetzt so verständnislos. Ich sage mal ein paar Beispiele. Mit den sogenannten Selbstbaumöbeln von IKEA fing es an. Wobei die sich ja nicht selbst bauen, sondern wenn du deine Abende und Wochenenden, die du mit dem Zusammenzimmern einer Einbauküche verbracht hast, wirklich, wenn du dir nichts in die Tasche lügst, mit dem Stundenlohn eines Monteurs verrechnest, dann merkst du, dass IKEA-Möbel nicht wirklich billig sind. Mit dem Online-Banking ging es weiter. Wenn du einen Zahlendreher in die Zielkontonummer tippst, was mit IBAN und BIC ja noch größer wird, die Wahrscheinlichkeit, und dieses Konto gibt es wirklich, dann ist dein Geld futsch und du bist alleine schuld und keiner kann dir helfen. Und früher haben junge Leute eine 3-jährige Banklehre gemacht und es sich für Ehre gerechnet, dass sie korrekt dir helfen. Perdu, perdu. Dann kam das Flugticket selber buchen, was ja bei Licht betrachtet auch nicht wirklich schneller geht als ein Anruf im Reisebüro. Und dann natürlich der Fahrkartenautomat der Deutschen Bahn. Ne? Herrn Grubers Generalangriff auf die seelische Volksgesundheit. 2 von 3 Automaten sind sowieso defekt. 3 von 5 Schaltern im Reisezentrum des Bahnhofs sind unbesetzt. Und wenn du in einem von diesen geöffneten 20 Minuten Schlange gestanden hast, dann sagt dir die Dame, dass du diese Fahrkarte im Internet ausdrucken sollst. Im Internet gibt es zwar theoretisch Familiengruppen, Verbundfahrkarten, Ermäßigungen für Rentner, Behinderte und Schüler, aber de facto hat die Oma einen Nachmittag lang ratlos, sauer und gedemütigt, hilflos und beschämt vor dem Bildschirm gesessen. Und dann hat sie eine Karte sich tatsächlich irgendwie ausgedruckt gekriegt, sitzt im Nahverkehrszug und der Schaffner sagt ihr, die gilt hier nicht. Naja, sagt sie, macht nichts, ich habe ja Bargeld dabei. Nein, sagt er, obwohl er eine Kasse bei sich trägt, ich darf Ihnen kein Ticket gegen Cash verkaufen. Mhm. Die Deutsche Bahn AG ist meines Wissens der einzige Weltkonzern, der zu dämlich ist, von zahlungswilligen Kunden auch Geld anzunehmen. Nochmal, selbst wenn keine anderen Fahrgäste zuschauen, selbst wenn sich diese Szene in einem leeren Abteil abspielt, wenn niemand zuhört, warum du wieder mal zu blöd warst, eine Aufgabe zu lösen, schämst du dich in Grund und Boden. Warum? Weil die verinnerlichte Gesellschaft zugeschaut hat, von der, behaupte ich, ist keiner wirklich frei, die Künstlerinnen und Künstler am allerwenigsten. Ach, wenn ich in Pressetexten, ich rezensiere Bücher im Funk und dann kriegt man von den Verlagen zugeschüttet mit Neuerscheinungen oder wenn ich in Film- und CD-Beipackzetteln oder wenn ich in Ausstellungskatalogen und auf den Buchcover-Klappentexten lese, dieser Regisseur, dieser Musiker, dieser Maler, dieser Schriftsteller, Zitat, schert sich um keine Konvention, bürstet den Mainstream gegen den Strich, provoziert durch Tabubruch, dann denke ich, ja, ist ja besser, als wenn da steht, macht eh nur das Erwartbare. Oder auf dieser CD hören Sie nichts Neues, das wäre ja schade, ne? gleichzeitig aber denke ich, naja, auch der unkonventionellste Exzentriker, auch der schrillste Provokateur bezieht seine Anerkennung natürlich aus der Gemeinde der Unangepassten, die es gibt und die er sich gesucht hat oder die er gebildet hat. Aber ohne die Anerkennung der Gemeinde der Unangepassten mag er auch nicht leben. Also, er schielt nach dem Applaus der kleinen, aber feinen Gegengesellschaft. Außerdem braucht natürlich der vermeintlich schamlose Unangepasste die farblose Mehrheitsgesellschaft, also uns Normalos, als Kontrastkultur, als Kontrastkulisse. Denn vor knallbuntem Hintergrund fiele ja ein bunter Vogel auch gar nicht auf. So viel zu der gesellschaftlichen Beschämungsmechanismen. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht die ganze Zeit, wann redet er endlich über Sex? Nach einem Lied von Eberhard Rink.
Ich habe Rind gekauft und habe Pferd gegessen. Ich habe Huhn bestellt und auf dem Teller steht eine Kuh. Ich will verflixt nochmal, was ich bestellt habe, auch essen. Sonst werde ich Vegetarier, denn Möhren machen nicht mu. Worin ist denn was anderes versteckt? Wer hat sich denn dieses ausgeheckt? Wir haben Rind gekauft und Pferd gegessen. Was ist denn hier noch falsch deklariert, dass dies auch in unserem Land passiert? Was draußen draufsteht, das kann man wohl vergessen. Ich hab mal promoviert, mir steht mein Doktortitel. Ich sag's ganz ungeniert, es ist fast alles Plagiat. Doch das ist lange her, wer will das heute denn noch wissen? Und diese Doktortiteldiskussion, die finde ich langsam fad. Worin ist denn was anderes versteckt? Wer hat sich denn dieses ausgeheckt? Wir haben Rind gekauft und Pferd gegessen. Was ist denn hier noch falsch deklariert, dass dies auch in unserem Land passiert? Was draußen draufsteht, das kann man wohl vergessen. Was ist denn hier noch falsch deklariert, dass dies auch in unserem Land passiert? Was draußen draufsteht, das kann man wohl vergessen. Was draußen draufsteht, das wird schamlos gegessen. Dankeschön.
Bimberle, Dödel, Klankel, Lörres, Nille, Nudel, Pille, Pimmel, Prängel, Schniedelwurz, Zipf, Zumpferl. Was waren das? Von B bis Z nur einige wenige der dialekt- und regionaltypischen Umschreibungen für das männliche Geschlechtsorgan. Lateinisch der Penis, wobei wir Männer es mit nur einem Fachbegriff ja relativ gut haben im Vergleich zu den Frauen. Klitoris, Vulva und Vagina, das muss man erstmal lernen, zusammengefasst mit einem Oberbegriff. Die Scham. Komisch, ne? Die Scham. Wieso die Scham? Objektiv und anatomisch sehen Genitalien mehr oder minder alle gleich aus. Subjektiv und psychologisch aber bestehen wir darauf, dass sie der intimste, der persönlichste, also der bestgehütetste Körperteil überhaupt sind. So sehr schutzwürdig, dass sich unsere Umgangssprache weigert, explizit es zu benennen. Und stattdessen verschämte Spitznamen dafür findet, die dann je nach Geschmack vulgär wirken oder lustig. Oder dass unsere Umgangssprache sich in einen Ersatzbegriff flüchtet, die Scham oder der Schambereich. Nicht, dass das Geschlechtsorgan an sich etwas Geheimnisvolles wäre, nein, das nicht, aber die darin symbolhaft repräsentierte Unverwechselbarkeit meiner Person. Nochmal, nicht das Geschlechtsorgan selber ist das Geheimnis, sondern das darin symbolhaft repräsentierte Unverwechselbarsein meiner Person. Meine Identität, das ist das Geheimnis und dieses Geheimnis möchte ich bitte nicht, weder witzig noch vulgär, ausgeplaudert haben. Kinderpsychologen streiten noch darüber, ob das Fremdeln eines Babys, 5, 6, 7 Monate etwa, mehr der Angst vor einem unvertrauten Gesicht geschuldet ist. Fremden Babys deswegen, weil sie das Gesicht noch nicht kannten. Oder bereits der Scham, von einem Fremden angeschaut zu werden. Interessant ist nämlich, darüber wird Stefan Klass morgen sprechen, dass der Blickkontakt, das Baby weicht dem Blickkontakt aus, genannt, für uns alle lebhaft erinnerbar ist, dass wir als Mädchen oder Jungen irgendwann eine Intimsphäre entwickelten, deren Grenzen wir zu verteidigen wussten. Das ist für mich ein biografisches Schlüsselerlebnis. Weißes Hemd und Schlips sind im Bad, ich muss auf eine Sendung. Unsere damals 9- oder 10-Jährigen, nee, ich dusche gerade, ich sage, ich muss da rein. Nichts da. Wir haben eine Intimsphäre entwickelt, die wir ab einem gewissen Alter zu verteidigen wussten. Kinder hüten Geheimnisse, hüten heilige, in Anführungsstrichen, Gegenstände. Heilige Behälter oder Ecken in der Wohnung. Heilig in dem Sinne, dass kein Unbefugter sie wissen, berühren, besitzen oder betreten darf. Kurz, in einem noch längst nicht reflektierbaren Entwicklungsstadium suchen wir nach und sorgen für äußere Symbole der Tatsache, dass wir ein Innerstes besitzen. Lange bevor wir darüber rational nachdenken können, suchen wir nach und sorgen für Symbole der Tatsache, dass wir ein Innerstes haben, etwas, das auch irgendwie nie vollständig mitteilbar oder von außen einsehbar ist. Einen nur mir eigenen Wesenskern, dessen ich mir auch nie vollständig bewusst bin, den aber auch kein anderer Mensch vollständig verstehen kann. Manches Mal leide ich darunter, verstehe mich selbst nicht, sagen wir dann. Andererseits gehört aber zu diesem letzten Rest nicht mitteilbar und nicht einsehbaren Wesenskern, darin liegt auch meine Ununterscheidbarkeit und meine Authentizität als Person. Um mich herum gibt es offenbar eine ringförmige, unsichtbare Lichtschranke, und wenn die einer durchschreitet, dann leuchtet ein Alarmlämpchen auf. Und das heißt Scham. Und wieder ist es unsere Umgangssprache, die sagt nämlich ganz einfach, knallrot angelaufen. Eben. Signal dafür, dass der Mensch nicht einfach ein Geheimnis hat, sondern sich selbst gegenüber ein Geheimnis ist. Und erotische Spannung entsteht exakt an dieser Schamgrenze, nämlich am Wechsel von der Verweigerung einer zärtlichen Berührung zur Einwilligung. Nochmal, erotische Spannung entsteht und gibt es gar nicht ohne Schamgrenze und entsteht erst an der Schamgrenze, nämlich dann, wenn der andere von der natürlichen und erwartbaren Verweigerung der Verletzung dieser Schamgrenze zur Einwilligung, zum Einverstandensein mit dem Überschreiten dieser Grenze wechselt, das ist es, was den Sex prickelnd macht. Die leise Verlockung, das erschrockene Innehalten, der zaghafte Widerstand, das schrittweise Gewähren lassen und schließlich der freiwillige Kontrollverlust. Und die Aufhebung jeder Grenze. Das begründet die erotische Anziehung, den Reiz, die Spannung des anderen und macht ekstatische Begeisterung erst möglich. Jetzt habe ich eine Bitte an euch. Die erste lautet, schließt die Augen, und die zweite, bitte nicht laut kichern. Erinner dich. Der erste richtige Kuss. Also nicht Wangenbussi, gell, sondern der erste richtige Kuss. Erinner dich, das erste Mal zusammen schlafen. Jetzt dürft ihr die Augen wieder öffnen. Ja, natürlich gab es das atemlos brennende Begehren. Aber gab es nicht auch das Gefühl, etwas Ungeheuerliches zu tun? Gab es nicht das, was erst die Schönheit sexueller Handlungen ausmacht, nämlich die staunende Ehrfurcht, Zutritt zu einem innersten Geheimnis des anderen gewährt zu bekommen? Gab es nicht die staunende Ehrfurcht, das Staunen darüber, Zutritt gewährt zu bekommen zum innersten Geheimnis des anderen, ohne Schamgrenze, schreibt Psychoanalytiker Rainer Funke aus Tübingen, ohne Schamgrenze gibt es weder Begehren noch Eroberung. Denn was bliebe mir noch zu begehren, wenn überall und alle Zeit nur sofortige Verfügbarkeit signalisiert würde? Und das betrifft übrigens nicht nur den Jagdinstinkt von uns Männern, dass die Frau, die man eigentlich nicht kriegen kann, natürlich besonders reizvoll ist. Es geht Frauen ganz genauso. Eine demonstrative Schamlosigkeit im Sex verursacht zwangsläufig ihre eigene Reizlosigkeit. Eine demonstrative Schamlosigkeit erzeugt zwangsläufig ihre Reizlosigkeit. Das ist das Grundproblem unserer Gesellschaft in Sachen medialer Vermarktung von Sex. Es gibt Untersuchungen darüber, 2000 kam schon die erste raus, dass der real praktizierte Sex in Beziehungen in Deutschland drastisch abgenommen hat, weil wir an die sorgfältig inszenierten Erregungspotenziale des medial vermittelten Sex eh nicht drankommen. Wir lieben uns nun mal nicht immer nur bei Sonnenuntergang in einem Loft über dem Central Park, sondern vor der Schleiflack-Schrankwand unter den Federbetten der Pension Fußpilz aus Knickbergen. Es ist alles etwas bescheidener. Es sind die Bilder im Kopf, die uns das erschweren. Also das Grundproblem von Pornofilmen und Pornokonsum: Es gibt nichts zu entdecken. Ist ja alles schon da. Es gibt nichts zu erobern. Sind ja alle höchst willig. Es gibt nichts zu wünschen. Es gibt nichts zu begehren. Jede Spannung und jede Begeisterung ist vorgetäuscht. Es gibt nichts zu bestaunen, außer vielleicht der Akrobatik und der Ausdauer der Darsteller. Währenddessen aber wird die eigene reale Reizschwelle permanent heraufgesetzt. Meine eigene Reizschwelle wird immer weiter heraufgesetzt, was wiederum suchtartig bedeutet, es müssen immer härtere, immer abartigere Bilder her. Und das ist inzwischen bewiesen, und in Bad Herrenalb bei uns um die Ecke von Karlsruhe kann man das, ist es zum ersten Mal, dass Einrichtungen Sexsucht therapieren. Das gab es als Suchtform bis vor 25, 30 Jahren nicht, als medizinisch anerkannte. Das Problem gegenüber herkömmlichen Süchten wie Alkohol, Heroin oder Spielsucht ist: In diesem Falle hat der Säufer die Bar im Kopf. Und da kriegt er sie auch nicht raus. Pornokonsum dient vielleicht der Selbstbefriedigung, ja, aber zum Preis einer schleichenden Selbstbeschädigung. Und dieser Schaden, der Schaden der psychischen und damit auch tatsächlich von unseren sexuellen Funktionen her manifesten Beschädigung, der ist meines Erachtens schwerer und heftiger zu beklagen als der moralische Tadel, dass sich ein Pornokonsument natürlich an der Erniedrigung von Darstellerinnen beteiligt. Richtig, es ist aber schlimmer, ihr Lieben. Es macht nachweislich auf die Dauer süchtig und langfristig impotent. Denn Sex zwischen zwei Liebenden ist der körperliche Ausdruck von hoher Verehrung. Sex zwischen Liebenden ist der körperliche Ausdruck hoher Verehrung. Sex in der medialen Darstellung ist der körperliche Ausdruck von Verachtung. Und glaube niemand, dass sich das nicht irgendwann in unser eigenes Bewusstsein überträgt. Also, ich bin davon überzeugt, im Wortsinn reizender, Sex braucht die Schamgrenze, braucht vor allem das Einvernehmliche, die geschenkte Überschreitung. Man kann es auch ganz simpel sagen, die Seifenopernserie, Vorabendserie der ARD, verbotene Liebe, wäre relativ langweilig, wenn sie hieße erlaubte Liebe. Raffinierte Verhüllung war immer schon erotisch stimulierender als plumpe Nacktheit. Geht mal an einen FKK-Strand an der Nordsee. Dann wisst ihr, warum sich das Meer alle 6 Stunden zurückzieht. Hm? Rätsel wollen gelöst werden. Ein Geheimnis aber will bewahrt werden. Wenn mein Innerstes, als Mann, als Frau, ein Geheimnis ist, dann will ich bewahrt werden. Da ich aber als soziales Wesen geschaffen bin und mich das andere Geschlecht immer anzieht und reizt, möchte ich, dass noch jemand anderes dieses Geheimnis ausplaudert, verletzt, nein, mit mir bewahrt. Nochmal, Rätsel wollen gelöst werden, Geheimnisse wollen bewahrt werden. Ich bin ein Geheimnis, möchte aber, dass noch ein zweiter mein Geheimnis bewahrt und dazu, Achtung, Umgangssprache, weihe ich ihn in ein Geheimnis ein. Ich weihe dich jetzt mal in ein Geheimnis ein. Hören wir bitte auf die Umgangssprache. Da findet eine Weihe statt. Ich werde mit Privilegien und Würde ausgestattet. Und zwar mit dem Privileg, einvernehmlich und geschenkt eine Schamgrenze überschreiten zu dürfen. Gäbe es die nicht, wäre alles fad und öd. Wird diese Grenzüberschreitung meiner Intimität nicht von mir selbst hingebungsvoll und einvernehmlich gewährt, dann erlebe ich sie als beschämend und als beschädigend. Dann habe ich den Eindruck, mir ist Gewalt angetan worden. Das muss man nicht ganz an Verbrechen denken. Das passiert jeden Tag und millionenfach in Arztpraxen. Das schaue ich mir mal an, sagt der Proktologe. Das sind die, die den Anus untersuchen. Und das meint er ernst und sagt dann noch, Sie müssen sich nicht schämen, ich mache das jeden Tag. Also schämt sich der Patient gleich zweimal. Ne, du schämst dich. Einmal, weil dir einer in den Hintern guckt und zweitens, du schämst dich, dass du dich schämst. Denn der hat doch gesagt, Sie müssen sich nicht schämen. Das unterscheidet übrigens Schuldgefühle von Schamgefühlen. Schuldgefühle entstehen durch die Verletzung des anderen. Schamgefühle entstehen durch die Verletzung meines Selbst. Das ist übrigens einer der Gründe, warum sich immer die Opfer schämen und nicht die Täter. Das habe ich nie verstanden. Und doch, jetzt versteht man es. Es sind die vergewaltigten Frauen, die sich schämen. Es sind die zusammengeschlagenen oder gemobbten Männer, die sich schämen. Statt in kraftstrotzender Wut sofort Rache zu üben. Thomas Mann beschreibt in seiner Erzählung Luischen eine junge, schöne Frau namens Amra, die mit einem dicken, hässlichen Rechtsanwalt Christian Jacobi verheiratet ist, der sie aber abgöttisch liebt, während sie sich für ihn eigentlich schämt. Amra betrügt ihren Mann mit einem Schlagerkomponisten. Alle wissen es, nur der gehörnte Gatte nicht. Amra lädt ihren Lover auf ein Sommerfest ein und bittet ihn, Klavier zu spielen und trägt dort, begleitet von ihrem Liebhaber, ein Lied von ihm vor. Damit nicht genug, sie bittet ihren Mann, in einem rosafarbenen Babykostüm dazu zu tanzen. Der fette Rechtsanwalt willigt ein, weil er Amra unterwürfig liebt und glaubt, sie dadurch vielleicht zurückzukriegen. Er tanzt und bricht mit Herzschlag auf der Bühne zusammen. Peinlichkeit kommt von Pain, Schmerz. Woher kommt die mörderische Lust, den anderen zu demütigen? Warum seid ihr alle in der Lage, Beschämende zu sein? Auch und gerade in der Sexualität. Weil unser Gehirn eine perfide Methode weiß, uns für Beschämung und Beschädigung zu entschädigen. Achtung, Sprache, entschädigen. Wie geht das? Indem wir den Spieß umdrehen und unsererseits andere beschämen. Und dazu bietet die Zulassung kommerzieller Sender vor 30 Jahren, wir erinnern uns, ein CDU-Katholik namens Kohl versprach die geistig-moralische Wende, gekommen ist ProSieben und RTL 2, da kann man die nochmal besichtigen, die geistig-moralische Wende. Also dazu bietet die Zulassung kommerzieller Sender reichlich Gelegenheit. Laut Bravo-Studie 2009 sind 46% der Mädchen zwischen 11 und 16 Jahren mit ihrem Aussehen und ihrem Gewicht unzufrieden. Was kann Mann bzw. Frau dagegen tun? Man kann A, die Schlanken und Schönen anhimmeln und beneiden, oder man kann B, die Schlanken und Schönen verachten und veräppeln. Und beides funktioniert in einem Sendeformat gleichzeitig. Germany's Next Topmodel, 21.312 junge Frauen hatten sich für eine der Staffeln beworben, obwohl sie wissen konnten, dass zur Schau gestellt und gedemütigt werden nicht nur Teil des Spiels, sondern Sinn des Spiels sind. Denn wenn ein Mädchen wahnsinnig tolle Beine hat, aber über die deutsche Grammatik stolpert, jedes Mal, wenn sie den Mund aufmacht, dann tröstet sich der Rest der Republik mit der Erkenntnis, ich bin zwar nicht so schön wie die, aber auch nicht so blöd. Und Frauen warnen ihre Männer, Vorsicht, je höher die Absätze, desto kürzer die Hauptsätze. Die britische Menschenrechtsaktivistin Natasha Water in London hat deutsche und englische Top-Model-Sendungen, also diese ganzen Schönheitscasting-Shows, Natasha Walter ausgewertet und ein Buch darüber geschrieben, Living Dolls. Zitat: Häme und Schadenfreude, Beschämung des anderen, sollen als Medikament gegen die eigenen Schamgefühle helfen. Häme und Schadenfreude als Medikament gegen die eigenen Schamgefühle. Da, so Natasha Water, verletzen und zersetzen Frauen die Würde von Frauen. Was für die körperliche zur Schaustellung gilt, gilt umso mehr für die seelische, wenn sich in den Nachmittagstalkshows und Gerichtsserien oder Scripted Reality-Formaten der Privatsender Menschen detailliert die abartigsten Peinlichkeiten an den Kopf werfen, dann liegt die Vermutung nahe, sie hätten jede Scham und Selbstachtung verloren. Ich glaube das nicht. Tatsächlich nämlich könnten die Brüllorgien und Beschimpfungsexzesse der letzte verzweifelte Versuch sein, unter sich, also unterhalb meiner eigenen gesellschaftlichen und moralischen Positionierung, immer noch eine allerunterste Schublade zu finden und zu ziehen, gegenüber der ich ja nur der zweitunterste bin. Und wenn das nicht zwischen den Talk-Teilnehmern solcher Sendungen funktioniert, dann ist es der von den Machern dieser Voyeurismus-Formate beabsichtigte Effekt bei den Zuschauern. Du sitzt vor der Glotze, guckst dir das an, ich sitze da, schüttle den Kopf über diese bedauernswerten Dumpfbacken und fühle mich schon viel besser. Schamlose Idioten im Fernsehen, die mir ein Überlegenheitsgefühl geben. Die generieren höhere Einschaltquoten als charaktervolle Moralhelden, die mir Minderwertigkeitskomplexe machen. Damit aber macht zum ersten Mal doch ein Ding, ein Gegenstand, nämlich die Glotze, der Laptop, das Smartphone. Damit macht zum ersten Mal ein Gegenstand mich zum Komplizen einer Beschämung. Ich möchte diesen Idioten zuschauen, damit ich mich besser fühle. Das geht nicht. Als ein zum Tode Verurteilter in den USA gehängt wurde, damals noch öffentlich, schrie er zum Publikum: Verflucht eure Augen. Was das alles mit dem Glauben und dem lieben Gott zu tun haben könnte, verrate ich euch nach einem weiteren Lied von Eberhard Rink.
Ich bin durch das Referat von Andreas schon sehr viel schlauer geworden. Eine Frage hätte ich allerdings noch. Warum geht eine Frau mit einer anderen Frau nur so gerne aufs Klo? Was machen die denn da? Das ist doch sonderbar, aber es ist eben so. Kommen sie dann zurück, sieht man ihnen das Glück bis in die Haarspitzen an. Das versteht kein Mann. Es gibt nämlich keinen Mann, der Frauen so glücklich machen kann. In der Toilette trifft sich Annette zum Tratsch mit Thea über Nivea. Oder Konstanze, die Pomeranze, tuschelt mit Monika, die saß schon länger da. Die schöne Maria talkt mit Sophia über den Gatten im Bett so matten. Und zuletzt wird das Make-up neu gerichtet, die Haarfrisur gesichtet, der Lidstrich neu gezogen, die Wimpern neu gebogen, der Lippenstift gezückt, der Duft neu aufgetragen, die Bärbel hat's im Magen, Brunhilde ist unpässlich, Elvira findet's grässlich, das Deo wird erneuert, sonst wird Frau noch gefeuert, kein Mondstück in den Zähnen, Frau kann sie sich erwähnen, bevor sie dann der Welt wieder entgegentritt. Warum geht eine Frau mit einer anderen Frau nur so gerne aufs Klo? Was machen die denn da? Das ist doch sonderbar, aber es ist eben so. Kommen sie dann zurück, sieht man ihnen zurück bis in die Haarspitzen an. Das versteht kein Mann. Es gibt nämlich keinen Mann, der Frauen so glücklich machen kann. Gibt es da Partys, liegen da Smarties in allen Ecken? Kann Frau da singen, träumen von Dingen, die Wünsche wecken? Warum ich dieses Phänomen gar nicht verstehen kann. Es liegt wohl daran, ich bin ein Mann.
Dankeschön.
Zum Schluss noch eine Brücke zu dem, was Stefan Klass morgen Vormittag machen wird. Dritter und letzter Teil. Was machte Gott eigentlich am achten Schöpfungstag, als der Mensch ihm das Vertrauen aufgekündigt hatte, den Bruch mit Gott vollzogen, sich die Erkenntnis von Gut und Böse ins eigene Ermessen gerissen hatte? Der Schöpfer wurde zum Schneider. Genesis Kapitel 3, Vers 21. Und Gott, der Herr, machte Adam und seinem Weib Röcke von Fell und legte sie ihnen um. Ich halte die Genesis-Erzählung für eine der weisesten, wahrsten und zutreffendsten Geschichten der Weltliteratur, in der fast alles über Gott und den Menschen und die Welt gesagt ist und fast nichts über die Entstehung der Arten. Und es ist so wunderbar. Ah, da machte Gott der Herr den beiden Röcke. Naja, Mann im Rock, das gibt's in der Südsee. Ne, ich habe mal unter Konfirmanden hat einer bei diesem Text gesagt, naja, dann war es ja wenigstens noch oben ohne. Also, ich habe mich immer gefragt, vor wem schämten sich Adam und Eva eigentlich ihrer Nacktheit? Vor Gott? Der hatte sie geschaffen. Voreinander? Sie lebten zusammen als Mann und Frau. Nein. Sie schämen sich ja erst ab dem Zeitpunkt, wo sie Gut und Böse erkennen. Wo erkennen sie Gut und Böse? In sich selber. In dem Augenblick, und das ist ja nun auch das anthropologisch und theologisch Schwierige, wo der Mensch die Freiheit bekommt zu entscheiden, wird er moralisch verantwortlich. Wir machen Tieren keinen Vorwurf, weil bei ihnen ein genetisches Programm abläuft. Nicht mal dem Tiger, der im Kölner Zoo seine Wärterin totgebissen hat, die ihn 10 Jahre fütterte. Die hat einen Fehler gemacht, da läuft bei ihm ein Programm ab. Dem machen wir keinen Vorwurf. Menschen mache ich einen Vorwurf. Warum? Weil wir entscheiden können. Wir können Nein sagen. Und in dem Augenblick, wo der Mensch ausgestattet mit der Fähigkeit, Nein zu sagen, die Verantwortung dieser Freiheit spürt, entdeckt er auch seine eigene Zwiespältigkeit. Die Ambivalenz unserer Existenz jenseits von Eden, dass wir nämlich das Gute wollen und das Böse tun. Dass wir mit den Händen mit dem Hintern umschmeißen, was wir mit den Händen aufgebaut haben. Der Mensch entdeckt seine Abgründe, Gehässigkeiten, Erbärmlichkeiten, seine mörderischen Motive und wird plötzlich im grellen Scheinwerferlicht der Erkenntnis seiner Blöße, seiner Nacktheit gewahr. Da lachte der Herr hämisch, dass das Licht jahreweit zu hören war und sprach, siehste, siehste, siehste. Steht das da? Nein, das steht da nicht. Und wenn es da nicht steht, verstehe ich nicht, warum es in manchen Gemeinden so gepredigt wird. Nein, da steht da, infolgedessen, machte der Herr den beiden Röcke und legte sie ihnen um. Was heißt das? Gott geht fürsorglich und barmherzig mit dem gefallenen Menschen um und bedeckt seine Scham. Und da ist jetzt, das ist ja schon klar nach diesem Referat, jetzt nicht der Abstand zwischen Kniescheibe und Bauchnabel gemeint, sondern der Abstand zwischen Ich-Ideal und Ich-Realität. Gott bedeckt diesen Abstand zwischen Ich-Ideal und Ich-Realität. Die Gesellschaft kann den gar nicht bedecken, auch wenn sie so tut. Mach dein Ding, scheiß auf, was die anderen denken. Funktioniert nicht. Das läuft entweder auf Herabsetzung der moralischen Preise hinaus oder auf sich selber auf die Schulter klopfen. Ich bin okay, du bist okay. Nein, Gott bedeckt diesen Abstand zwischen Ich-Ideal und Ich-Realität. Wenn ich real nicht so bin, wie ich mich ideal gerne hätte und in dieser Differenz ständig Scham entsteht, bedeckt Gott sie gnädig und damit sagt er mir nicht, ab heute ist jede Scham abgeschafft, dann würde ich sagen, schade, wird der Sex aber recht reizlos. Nein, natürlich ist Scham ein wichtiger, diese Lichtschranke um mich herum, eine wichtige Grenze. Gleichzeitig aber sagt Gott bereits in der Schöpfungserzählung dessen, der Divergenz zwischen Ideal und Realität, musst du dich nicht schämen. Du solltest dich was schämen, ja, aber nicht dessen. Das Gute, das ich will, das tue ich nicht. Das Böse, das ich nicht will, das tue ich. O, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen? Hat kein pädophiler Triebtäter geschrieben, sondern Paulus im Römerbrief Kapitel 7. Ja, wer wird ihn erlösen aus diesem schamvollen Zwiespalt zwischen Ich-Realität und Ich-Ideal? Der Erlöser. Durch sein stellvertretendes, vergebendes Sterben. Deshalb, weil Christus genau dafür gekommen ist, weil Gott dafür Mensch geworden ist in Christus und nicht, weil er so viel glaubensstärker oder frömmer ist als wir. Deshalb kann derselbe Paulus, der das von sich sagt, ich elender Mensch, derselbe Paulus kann sagen im Römerbrief Kapitel 1, ich schäme mich des Evangeliums von Jesus Christus nicht. Ja, sagen wir richtig, für diesen Jesus Christus und seine gute Nachricht von der liebevollen Barmherzigkeit Gottes muss ich mich schon mal gar nicht schämen. Das ist nun wirklich eine gute Nachricht der Barmherzigkeit und Fürsorge. Und du würdest jetzt sagen, oder ihr in euren Wohnorten würdet sagen, nein, also des Evangeliums schäme ich mich ja auch nicht. Aber ich schäme mich natürlich der peinlichen, buckligen Verwandtschaft, die unten als Bodenpersonal den Leib Christi auf Erden repräsentiert. Derer schäme ich, meine Güte, ne, was es da für kleinkarierte Eiferer gibt. Und nein, also so. Das lässt sich aber nicht voneinander trennen. Jesus ja, Kirche nein. Als blitzgescheiter jüdischer Theologe hatte Saulus aus Tarsus vielleicht als einer der ersten die Gefahr erkannt, die von dieser neuen Abspaltung da, von diesen durchgeknallten Jerusalemer Juden ausgehen könnte und hat gesagt, so, als Pharisäer sorgen wir dafür, dass das nur ein kleiner lokaler Brand bleibt und mit Satteltaschen voller Haftbefehle gegen die Traditionsabweichler reitet er los und wird von vor Damaskus vom hohen Ross gestürzt. Daher unsere sprichwörtliche Redewendung Damaskus-Erlebnis oder Bekehrung vom Saulus zum Paulus. So, und jetzt hört er in blendendgleißem hellen Licht vom Himmel eine Stimme. Und was sagt diese Stimme, liebe Bibelkenner an die Front? Saulus, Saulus, warum verfolgst du mich? Also, da hätte ich als Paulus geantwortet, wieso, dich verfolge ich doch gar nicht. Bleib du doch mal schön in Ruhe sitzen zur Rechten Gottes. Ich verfolge nur, nein, warum verfolgst du mich? Der Auferstandene identifiziert sich mit seinem Leib auf Erden. Bedeutet, Christus schämt sich seiner buckligen Verwandtschaft nicht. Dieses eine Wort, was verfolgst du mich, bedeutet, Christus bekennt sich zu seiner Gemeinde. Auch zu jener, in der es knackt und knirscht und kleinlich zugeht. Wenn also Gott konkreter ist als eine philosophische Gedankenspielerei, das hat noch jeder Atheist verstanden, wenn er mehr ist als irgendein im Weltall vermutetes Prinzip oder ganz modisch vor ein paar Jahren eine elektrochemische Hirnlappenreaktion, ne, vorne links, glaube ich, ist doch die Religiosität. Wenn also Gott sich anschaulich, hörbar, sichtbar und begreifbar gemacht hat im Menschen Jesus von Nazareth, dann ist es ein Gott, der sich parteilich gemacht hat für die Leute, derer man sich sonst schämt. Dann ist es ein Gott, der sich solidarisch gemacht hat mit den stets Beschämten, mit denen, die gar nicht mehr dran denken, ihren Abstand von Realität und Ideal jemals geschlossen zu kriegen. Unverschämt und geradezu anstößig berührt Jesus den Leprakranken, beruhigt den Tobenden, befreit den Depressiven, beschützt die zur Schau gestellte. Wir vertrauen als Christen einem barmherzigen, einem menschenfreundlichen, einem fürsorglichen, einem liebenden Gott. Das heißt, keinem blitzeschleudernden Zeus der Griechen, keinem gleichgültigen Vishnu der Hindus und übrigens auch keinem moralinsauren Oberlehrer der Muslime, sondern wir vertrauen und folgen einem Gott, der sich in Jesus Christus wie folgt offenbart hat. Der sitzt über Jerusalem mit Tränen in den Augen und sagt, Zitat, wie oft habe ich euch sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter die Fittiche sammelt. Daher unser umgangssprachlicher Satz, unter die Fittiche. Das Wort Fittiche gibt es ja nur aus Matthäus 23, Vers 37. Wie bitte? Kennt ihr eine Religion, eine Philosophie, ein Denkgebäude, dessen Grundprinzip oder oberste Autorität oder deren Gott sich mit es ist unfassbar. So stellt Gott sich selber dar. Diese Eigenschaft also, sich der Armen, der Schutzbedürftigen, der kleinen, doofen Küken, sich nicht zu schämen, diese Grundhaltung, menschenfreundliche Barmherzigkeit, könnte und sollte uns in unseren Brotberufen und Hobbys oder künstlerischen Existenzen motivieren und inspirieren, im guten Sinne unverschämt, im recht verstandenen Sinne ohne Scham, also ohne verdruckste Geringschätzung, diesen Glauben zu leben, in unserer Kunst auszudrücken, mit unserer Hände oder unserer Köpfe Arbeit zu verdeutlichen. Es bedeutet, mit den Einsamen zu reden, mit den Geängstigten zu singen und mit den Sterbenden zu beten. Dafür muss sich niemand schämen. Vielen Dank fürs lange Zuhören.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank, Andreas. Ich stelle mir vor, dass es viele Fragen gibt, Gedanken, die mitgeteilt werden wollen. Wir bräuchten vielleicht noch ein zweites Mikrofon hier, das wir herumtragen können. Wer sich melden mag, wer beginnen mag, zu dem stürze ich gleich hin und reiche das Mikrofon weiter. Du gehst so lange nach vorne. Ja, ist eine gute Idee. Keine falsche Scham. Ja. Was ist eigentlich falsche Scham?
Wenn man sich für was schämt, wofür man sich nicht schämen muss. Weil man die Erwartungen, die falschen Erwartungen so verinnerlicht hat, dass man sie für richtige hält. Also Beispiel, Männer schämen sich dafür, wenn sie den Weg nicht finden.
Oh ja.
Und schämen sich dafür, dass sie jemanden fragen müssen. Weshalb sie auch mit Navi lieber stundenlang im Kreis fahren, als das ist falsche Scham. Und wenn dann, ne, und wenn dann deine Frau sagt, frag doch einfach jemand.
Macht sie ja, tatsächlich.
Das macht sie. Und das Problem ist, 3 von 5 Passanten können kein Deutsch oder haben einen Hund, der dann bellt. Und die 2, die man fragen kann, wenn das dann nur Einzelpersonen fragen. Weil Ehepaare, die man fragt, nach dem Weg.
Die geraten in Streit wahrscheinlich.
Verwickeln sich sofort in Widersprüche. Ja.
Oh. Gut, die erste Frage.
Also meine Frage ist, wieso ist es denn so, dass so viele Menschen, vor allem unter Christen, sich für so viele Dinge schämen, für die sie sich eigentlich gar nicht schämen müssten?
Weil... Aber bitte, das ist jetzt meine persönliche Meinung. Ich kann das jetzt so aus dem Bauch nicht wasserdicht irgendwie belastbar analysieren. Mein Eindruck ist, meine Vermutung ist, weil wir aus einer jahrhundertelangen Tradition kommen, in der jesuanische Ethik mit preußischer Bürgerlichkeit identifiziert wurde. Die war gleichbedeutend. Also christliche Ethik gleich preußische Tugend. Und dann gehörte Sauberkeit, Pünktlichkeit und Pflichterfüllung, Patriotismus und sonst noch was wahrscheinlich auch zur Nachfolge Jesu. Mit dieser deckungsgleichen Bürger, also das ist in katholischen Regionen heute noch so, ein anständiger Mensch ist jemand, der katholisch lebt. Dadurch schämen sich Leute für Abweichung von bürgerlichen Konventionen, glauben aber, jetzt ist der liebe Heiland sehr traurig, also weil das miteinander verbunden, weil das deckungsgleich gemacht wurde. Und so hat sich das Demütigungspotenzial für ethisch besonders sensible Menschen, also für Christen, unnötig multipliziert, unnötig erhöht. Man muss die Freiheit haben zu sagen, dieses ist nicht bürgerliche Konvention in der Gegend, wo ich wohne, die durchbreche ich erhobenen Hauptes und Edge und bin deshalb trotzdem ein treuer Nachfolger des Auferstandenen.
Carsten.
Albrecht Kralle hat gestern in der Anmoderation das Schämen mit Yad Vashem auch verbunden. Ja. Ich möchte nicht das jetzt als Beispiel nehmen, aber gibt es auch ein Ende von Schämen? Also, dass man sagt, so, jetzt ist mal gut, ich muss nicht mal, ich kann jetzt auch mal aufhören mit etwas. Wie gesagt, ich hoffe, das Beispiel ist jetzt nicht zu kräftig, wir haben unsere Verantwortung lange, aber man kann sich ja für so vieles so lange schämen. Ja. Und gibt es mal einen Schlussstrich?
Ja, gibt es, wobei, man muss erklären, was mit Schlussstrich gemeint ist. Es gibt keine Kollektivschuld, aber es gibt eine kollektive historische Verantwortung. Das sind zwei verschiedene Dinge. Wir, die Nachgeborenen, können in der Tat nichts für den Holocaust, werden aber unser Leben und das Leben unserer Kinder lang nicht mehr aus dem Schatten rauskommen. Egal, wo auf der Welt du mit einem deutschen Pass aus dem Flieger steigst, jemand, der Germany sagt, denkt, Nazi, ist so. Also es gibt dieses Klischee. Da kommen wir nie raus und es nützt nichts, sich darüber aufzuregen. Es nützt auch nichts, sich und anderen zu empfehlen, damit müsse Schluss sein, weil natürlich die Vergangenheit, eine solche, nie wirklich aufhört. Es ist notwendig, dass man eine historische Schuld anerkennt beziehungsweise anderen sagt, dass man um sie weiß. Das schrecklichste Gegenbeispiel ist ja, dass Herr Erdogan jeden in das Gefängnis steckt, der schreibt, dass 1914 ein Völkermord an den Armeniern stattgefunden hat. Es sind 1,3 Millionen Christen im Kaukasus planvoll ermordet worden und in der Türkei ist es ein Verbrechen, dieses zu erwähnen. Das wäre also der umgekehrte Holocaust-Paragraph von uns. Und solange der Schriftsteller in den Knast steckt, ist für mich der EU-Beitritt der Türkei ein Witz, weil es kein Rechtsstaat ist an dieser Stelle. Also Leugnung nützt nichts, die Intellektuellen werden es immer anmahnen, die Künstler erst recht. Aber was auch nichts nützt ist, ich steige ja nicht in USA oder in Hongkong aus dem Flugzeug und sage, guten Tag, ich bin Deutscher, es tut mir ganz furchtbar leid. Ne, das wäre ja auch Quatsch. Sondern ich muss unterscheiden zwischen historischer Verantwortung und diese historische Verantwortung ist, dass ich immer dafür eintreten werde, dass dieses Gedenken nicht verschwindet. Und meinem persönlichen Gefühl. Und siehe da, wenn ich von mir persönlich mit Selbstbewusstsein und eben einer christlich geprägten Unstrich-Verschämtheit im guten Sinne auftrete, stelle ich fest, es gibt auf der Welt auch Menschen, die sagen, you're from Germany, I love beer and... und Daimler, ja.
Nigel.
As Christ is our clothing, is Screwtape the father of shame?
Yes, ist eine...
Ja. Soll ich die Frage übersetzen?
Bitte.
Christus ist unser Gewand. Ja. Dass Gott uns sozusagen überstreift. Und Screwtape, das ist der Held in den Screwtape Letters von C.S. Lewis, der Oberteufel, der seinem Unterteufel Anweisungen gibt, ist er der Vater der Scham?
Ich glaube ja. I think yes. Also mir ist wesentlich wohler, wenn mit einer Theologie die Screwtape den Ankläger, den der mit dem Finger zeigt und der sagt, schau mal, was du wieder alles nicht geschafft hast, der Vater der Scham genannt wird, als der liebe Gott sieht alles. Denn der liebe Gott sieht alles ist meistens nur meine hinzugedachte Gesellschaft, meine hinzugedachten elterlichen und familientraditionellen Konventionen, die habe ich an den Himmel projiziert und bin davon überzeugt, dafür musst du dich schämen, auch wenn keiner zugeguckt hat, weil der liebe Gott hat es ja gesehen. Das halte ich in der Tat falsch und ich finde, Nigel, deine Formulierung überkleidet mit dem Auferstandenen, da wird auch Stefan Klaas morgen was zu sagen, ist exakt das, was christologisch passiert. Wir sollen nicht von innen umgestaltet werden in sein Bild, heißt es mal im Korintherbrief, und wir werden überkleidet werden von der Herrlichkeit, die nicht menschengemacht ist. Das ist zunächst mal auch schambedeckend, richtig. Ihr alle wisst und ich weiß von euch, dass ihr Ich-Realität und Ich-Ideal nicht zusammenkriegt. ihr bemüht euch redlich, das ehrt euch und es zerbricht euch hoffentlich nicht. Aber Rechtfertigung des Sünders heißt ja tatsächlich überkleidet werden und mich dieses menschlichen Makels, wie Philip Roth sagen würde, dieser Unzulänglichkeit nicht mehr zu schämen. Diese Scham ist unnötig. Als gesellschaftliches Regulativ und, habe ich ja deutlich gemacht, als Grenze ist sie in vieler Funktion nötig, aber im theologischen Sinne ist sie nicht nötig, wenn ich an die Rechtfertigung durch Christus glaube.
Eleonore?
An der Stelle wollte ich auch gerade so anknüpfen. Ich denke, dass wir manchmal ganz aktiv was machen müssen gegen unser Schamgefühl, das uns nicht weiterbringt, sondern hemmt. Und ich habe mich mal einfach dran gehalten. In der Bibel, im Alten Testament steht irgendwo, dein Gesicht soll nicht schamrot werden. Und es gibt einfach Zeiten, da ist Schluss mit Scham, weil man sitzt schon, man hat schon genug um die Ohren und da wäre Scham das Schlimmste, was man sich noch antun kann. Also ich bin ganz doll gegen eine falsche Scham.
Rustor.
Ich sage drei Sätze. Der letzte Satz ist einfach nur die Frage. Der erste Satz ist, ich hatte als Teenager, schämte ich mich wegen meiner behaarten Beine. Ich war der Einzige, der so behaarte Beine hatte. Da schämte ich mich immer. Der zweite Satz, die Opfer. Wenn ein Kind vergewaltigt wird oder eine Frau vergewaltigt wird oder wer auch immer, die Opfer schämen sich. Das muss ja geheilt werden. Und er kann ja nichts dafür. Und trotzdem passiert das immer wieder. Das Opfer schämt sich. Und jeder weiß, er muss irgendwie da raus. Können Sie da noch was sagen?
Dazu wird morgen Stefan Klaas ein bisschen was sagen über diese, es hat was mit angeschaut werden zu tun. Ich bin auch kein Traumatherapeut, aber ich habe natürlich mit Menschen Sendungen gemacht, die auf eine abartige Weise gedemütigt und traumatisiert wurden. Warum schämt sich das Opfer? Weil eine Beschädigung der Menschenwürde stattgefunden hat. Nochmal, Schuldgefühle entstehen durch die Verletzung des anderen. Mir wird klar, ich hab meine Frau echt verletzt. Das war jetzt zu weit, du Idiot. Ich habe ein Schuldgefühl, weil ich sie liebe und ihr weh tat. Schamgefühle entstehen durch Verletzung meines Selbst. Die sind aber da. Da ist jetzt nicht die Frage nach der Ursache. Das nützt auch nichts, dem traumatisierten Opfer zu sagen, war ja jemand anders, konntest ja nichts dafür. Nein, das Schamgefühl ist ja bereits passiert. Es ist in dem Moment ja geschehen. Die Beschämung, die Vernichtung, Verneinung, die unerlaubte Durchschreitung dieser fotozellengeschützten Lichtschranke. Und meistens, jedenfalls sagen das die Therapeuten, hilft nur ein jahrelanger Aufarbeitungsprozess, nicht fixiert zu sein und sich jetzt nicht immer nur als Opfer zu definieren. Ich glaube, die sogenannte identitätsstiftende Wirkung dieses Traumas, die muss reduziert werden. Das Leben geht ja weiter, was für viele ja schrecklich ist. Die sagen, es steht ja nicht still, ne? Stop all the clocks von Austin. Nein, die Clocks haben nicht gestoppt, die Uhren sind weitergelaufen, das Leben geht ja weiter. Und jetzt muss der Mensch befähigt werden, in die Zukunft zu schauen und dieses Trauma nicht identitätsstiftend zu verarbeiten, in dem Sinne, ich bin nur noch Opfer. Das gibt es übrigens auch ohne Verbrechen. Es gibt Witwen oder Witwer. Die sind nichts anderes mehr als Witwer. Die haben einen so schmerzlichen Verlust und sagen, über den Tod meiner Frau komme ich nie hinweg. Und der zweite Satz ist immer, ich bin Witwer. Dabei hat er noch 20 Jahre die er fröhlich leben könnte. Ich glaube, das ist ein Weg, dass ein Therapeut versucht, dieses Trauma von seiner gegenwarts- und zukunftsvergiftenden Wirkung abzukoppeln. Aber genau wie die das machen, weiß ich nicht.
Ich wollte noch mal was zum Stichwort ich schäme mich des Evangeliums nicht sagen. Mhm. Ich habe mich des Evangeliums geschämt, beziehungsweise zu diesem Verein zu gehören.
Ja, eben.
2004 waren wir in den Vereinigten Staaten, gerade George Bush und John Kerry kämpften Wahl, sage ich mal so. Und die, was ich mitbekommen habe, ich kann auch Sachen falsch verstanden haben. George Bushs Strategie war, so und so viel, ein sehr großer Prozentsatz der Amerikaner bezeichnet sich als wiedergeborene Christen. Also hat er darauf gesetzt und hat sich überhaupt kein Programm gemacht für die Schwarzen, für Sozialprogramme, sondern er hat gesagt, wenn ich aus diesem Verein der Wiedergeborenen, aus dem, die sonst vielleicht die Demokraten wählen würden, wenn ich da Leute herauslösen kann, dann habe ich gewonnen. Ja. Und seine Strategie es ging darum, homosexuell, Liberalisierung von irgendwelchen Gesetzen, dann Abtreibung und so weiter. Und er hat verstanden, so wie ich das mitverfolgt habe, John Kerry in die Ecke des Antichristen zu schieben. Ja. Und da dachte ich, wie können sich Christen so instrumentalisieren lassen? Wie können sie so blöde sein, sich von solchen Sachen beeinflussen zu lassen? Und da habe ich, das war meine Scham, sag ich mal.
Klar, das war ein, so, jetzt darf ich Sie nochmal um Ihren Namen bitten?
Udo Matthä.
Udo Matthä, ach so, aus Aachen, oder ehemals Aachen, ne? Udo, darf ich du sagen, wir sind also schon vor 20 Jahren mal. Ich habe vorher, bevor ich die Frage beantworte, habe ich eine Frage an euch alle. Udo stößt an beim Reden. Habt ihr euch dafür fremdgeschämt, gerade, während er sprach? Wenn nein, warum nicht? Weil ihr Udo Matthä länger kennt und mögt wahrscheinlich. Ich habe mich nicht fremdgeschämt. Ich habe jetzt dich vom Gesicht her nicht erinnert. Ich wusste jetzt nicht, dass du Udo Matthä bist. Aber ich habe mich überhaupt nicht fremdgeschämt, wenn jemand, der nicht flüssig redet, eine öffentliche Frage stellt, weil ich den Mut toll finde, wenn man weiß, dass man das hat, eine öffentliche Frage zu stellen. Was also hat uns davor bewahrt, zu denken, oh nein, wieso meldet der sich denn ausgerechnet? Ne? Was hat uns vor diesem Gedanken bewahrt? Eine vertraute Gemeinschaft, ihr kennt euch ja auch untereinander, so, wir sind ja schon seit gestern Abend zusammen, oder die, ja gut, jetzt bin ich auf die Goldwaage hier, okay, und der Respekt, also bei mir jedenfalls, die Bewunderung, die Freude darüber, dass jemand seine Frage oder seine Einlassung äußert, auch wenn er weiß, das dauert vielleicht ein bisschen länger als bei anderen. Dieses ist, finde ich, ein sehr probates Mittel gegen Fremdschämen. Denn Fremdschämen ist ja zunächst mal, ich möchte, dass das besser läuft. Ich meine, ich könnte es selber besser oder es sollte jemand anders tun. Und ich fange an, denjenigen, der da gerade was tut, wofür ich mich fremd schäme, mir möglichst, ich möchte nicht dazugehören. Und das ist natürlich der Punkt dann auch mit Fundis und Tea Party und Southern Baptist und so. Da kann ich abendfüllende Fremdscham-Geschichten erzählen. Weil man hierzulande erst recht als Journalist, wenn man das Wort sagt, Baptist hat seit George Bush, als hätte man ein Stück Hundescheiße unterm Schuh. Ne? Es ist ja, das sagen alle. So, was bewahrt uns davor? Erstens mal zu überlegen, was ist das Bewundernswerte daran? Zweitens, kann ich mich sachlich damit auseinandersetzen? Und drittens, was hilft demjenigen wirklich? Also gegen diese Sippenhaft, ach, Sie sind Christ, also könnten wir lange drüber diskutieren, das will ich hier nicht machen. Das Wort Evangelical, was in den USA einfach nur evangelisch heißt, die lutherische Kirche heißt Evangelical Church of America, ist gekapert worden, ist richtig gekidnappt worden. Dieser einstmals sehr vernünftige, aufschlussreiche Begriff ist gekapert worden und ist für rechtspopulistisch, nationalistische, konservativ, fundamentalistisches und gesetzliches Bibelverständnis gekapert worden. Das haben die Medien dankbar aufgegriffen, weil alles leicht ist, was eine grelle Etikette hat, die vorne schrill ist und hinten haftet. Also so, da kommen wir auch nicht mehr raus. Da kommen wir schlichtweg nicht mehr raus. Und so bleibt uns nur zu sagen, ich entschuldige mich für mein Christsein nicht, ich schäme mich auch des Evangeliums nicht. Und wissen Sie was? Ich schäme mich nicht mal des Leibes Christi auf Erden nicht. Denn wenn Sie, liebe Medienleute, genauer hinschauen würden und die Binnenpluralität dieses Haufens, ne, 24 Millionen Protestanten, 1 Million Evangelikale und die teilen sich auf in 351 wirklich Verbände und Missionswerke. Man muss es sich auf der Zunge zergehen lassen. Das heißt, wenn ihr seht, da gibt es sehr unterschiedliche Leute noch. Ich habe natürlich gemerkt, während der Bush-Jahre gab es in den USA Shane Claiborne, Tony Campolo, viele, viele andere. Ausgerechnet während der Bush-Jahre hat Bill Hybels mit Bono dieses Interview gemacht. Das muss man einfach halt dann auch zur Kenntnis nehmen.